unserer Mitte sein willst, dass du uns begegnen möchtest, sei es durch die Lieder oder Gebete oder auch jetzt vielleicht durch die Predigt. Und es ist mein Gebet, Herr, dass du uns nahe bist, dass wir ja, dich ein Stück weit mehr erfahren, deine Größe, deine Herrlichkeit, dass wir spüren und sehen, dass du wirklich da bist und dass dir alles möglich ist. Dir, Herr Jesus, ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darauf wollen wir immer wieder neu vertrauen. Danke jetzt für die Zeit und wollen dich bitten, Herr, dass die Worte, die du sagst zu uns, dass sie auf ein fruchtbares Herz fallen, dass es Frucht bringt und Auswirkungen hat in Ewigkeit. Amen. Ja, die Reihe von den 7 Ich Bin-Worten von Jesu ist schon eine ganz tolle Sache. Und bei der Vorbereitung, ja, hatte ich mich zum einen leicht getan und zum anderen aber auch richtig schwer. Und ich weiß nicht, wer die letzten 2 Predigten von Wolfgang gehört hat. Das ist schon eine tolle Sache, weil wie er da in das Thema zum einen geführt hat und zum anderen auch letzten Sonntag, wo es um das Thema ging. Wisst ihr noch? Genau, ich bin das Brot des Lebens. Und heute geht es um das Thema, ich bin das Licht der Welt. Und ja, ich hoffe, ich kann euch da ein Stück weit mit hineinnehmen, dass ihr da was mit anfangen könnt. Nicht nur so ganz theoretisch, ja, es ist das Licht der Welt, sondern auch richtig ganz praktisch in eurem Leben. Und zuerst möchte ich uns einfach mal so ein paar Gedanken zum Thema Licht machen, die uns dann vielleicht hinterher helfen, das ein bisschen besser zu verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, er ist das Licht der Welt. Die erste Eigenschaft, wenn wir das physische Licht sehen oder auch nicht sehen, das ist einfach, Licht vertreibt die Dunkelheit. Das ist ganz logisch, das erleben wir jeden Morgen, wie zuerst Nacht ist und dann so langsam immer mehr die Sonne hervorkommt, es immer heller wird. Man kann die Dinge um einen herum immer besser erkennen und das ist richtig klasse. Und da bin ich erinnert worden an eine Situation, als ich bei der Bundeswehr war und damals Landesverteidigung geübt haben. Und da haben uns die Ausbilder gesagt, also ihr Raucher, ihr müsst aufpassen. Eine Zigarette kann man sehr weit sehen. Und haben sie das vorgeführt, da ist dann einer, ich weiß nicht, 300-400 Meter weit weggegangen, hat sich eine Zigarette angezündet. Und allein schon die glimmende Zigarette konnte man aus dieser Entfernung ganz klar sehen. Oder wenn der dann dran an der Zigarette gezogen hat, dann glüht es noch ein bisschen mehr. Da hat man dann sogar schon ein bisschen die Gesichtskonturen gesehen. Bei Nacht, ja, ja. Am Tag über ist es uninteressant. Da sieht man sowieso alles. Nee, bei Nacht. Es gibt ja solche Leute, die gerne rauchen oder die dann unbedingt das Bedürfnis haben zu rauchen. Und wenn man im Krieg ist, das haben wir ja gespielt, rein theoretisch, ja, dann muss man diesem Bedürfnis vielleicht nachkommen und dann muss man halt da aufpassen, weil sonst gibt man ein gutes Ziel ab. Genau. Also oder habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr nachts mit dem Auto gefahren seid und vor euch ist einer gefahren, der eine Zigarettenstummel aus dem Fenster wirft? Da ist plötzlich ein riesen, fast Feuerwerk, möchte ich fast sagen. Und das ist nur eine kleine Zigarette, wo so ein paar Dinger noch ein bisschen Tabak ein bisschen glüht und es gibt trotzdem eine solche Helligkeit, dass man das weit sehen kann. Also wenn ihr euch das schon mal merkt, Licht vertreibt die Dunkelheit. Und sogar ein ganz kleines Licht kann Dunkelheit vertreiben. Dann ist es so, dass Licht eigentlich praktisch fast unaufhaltsam ist. Es gibt zwar Stoffe, die Licht absorbieren oder zurückwerfen, es sind eigentlich nur schwarze Flächen, die wirklich Licht absorbieren. Alle anderen Flächen strahlen wenigstens einen Teil des Lichtes wieder zurück. Und eins ist mir noch deutlich geworden bei der Vorbereitung. Natürliches Licht nimmt ab. Wenn es scheint, wenn es durch die Wolken geht, nimmt es ein Stück weit ab. Aber, Und da kommen wir an die Grenzen des natürlichen Lichts zum Licht Gottes. Licht Gottes bleibt immer gleich. Das wird nicht schwächer. Es wird auch nicht stärker, sondern hat seine optimale Stärke, weil Gott mit seiner ganzen Kraft dahinter steht. Genau. Und dann habe ich noch einen philosophischen Gedanken. Licht existiert. Und die Dunkelheit? Die existiert eigentlich nicht. Sondern Dunkelheit ist einfach die Nichtanwesenheit von Licht. Wenn ihr ein dunkles Zimmer betretet, nachts, müsst ihr da zuerst den Schalter Licht aus umschalten und dann Licht einschalten oder müsst ihr nur einen Lichtschalter betätigen, nämlich Licht ein. Also die Dunkelheit ist eigentlich gar nicht existent, sondern nur die Nichtanwesenheit von Licht. Und wenn man in die Bibel reinguckt, da gibt es rund 200 Stellen, wo es um Licht geht. Da geht es natürlich auch um das normale Tageslicht, aber sehr oft geht es auch darum, dass Gott das Licht ist. Oder allgemein der Herrschaftsbereich Gottes. Licht ist der Herrschaftsbereich Gottes und die Dunkelheit, natürlich das Gegenteil davon, der Herrschaftsbereich von Gegenspieler Gottes, von Satan. Also wenn man das mal liest und wenn man da irgend so was in der Richtung sieht, wo es nicht um das natürliche Tageslicht geht, dann kann man einordnen, Licht heißt gleich Gott, Dunkelheit oder Schatten oder sowas ist gleich Gegenspieler Gottes. Genau. Und dann habe ich noch einen Haufen Bibelstellen gefunden, die richtig toll sind, wo das Wort Licht vorkommt. Zum Beispiel im Psalm 119 ist wohl eines der bekanntesten. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Da kommt auch das Licht, dass Gott uns leuchten will, dass Gott uns den Weg zeigen will, wo wir gehen sollen. Oder in Jesaja 9, Vers 1, da ist dieses quasi vorausgesagt, was Jesus dann später gesagt hat. Da prophezeit er voraus, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen, die in einem vom Tode überschatteten Land, strahlt ein heller Schein. Und das ist eine Prophezeiung auf Jesus hin, dass ein Volk, das in Dunkelheit lebt, also ein Stück weit unter der Herrschaft Satans lebt oder nicht im Licht Gottes lebt, da wird ein Licht aufgehen. Und deswegen ist auch das quasi eine Steilvorlage für den Bibeltext, den wir nachher haben, aus Johannes 8, Vers 12, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir ins Johannesevangelium reingucken, da sehen wir ganz am Anfang, wo es losgeht, Johannes 1, Vers 4, das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkte allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit kann es nicht auslöschen. Fand ich schon so interessant, was da schon mal im Vorfeld alles zu diesem Thema steht. Und ja, wenn wir jetzt dann sehen, der Predigtext steht ja heute in Johannes 8, Vers 12. Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren. Denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das Licht haben, das zum Leben führt. Ich denke, das will jeder. Jeder will leben, will ein erfülltes Leben haben. Und diejenigen, die noch ein bisschen weiter blicken, die sagen, ja, ich will auch in Ewigkeit ein gutes Leben haben. Ich will da in den Himmel kommen. Und da sagt Jesus, er ist das Licht, das Leben bringt. Und dann habe ich mir mal überlegt, ja, wenn jetzt Jesus das hier so sagt, in welchem Zusammenhang steht es eigentlich? Was war da eigentlich davor schon passiert? Oder was war denn das, dass er jetzt dieses Wort so sagt? Und da bin ich, oder wenn man da direkt am Anfang liest, von diesem achten Kapitel, da steht eine ganz interessante Geschichte. Jesus war zu der Zeit immer wieder im Tempel und hat gelehrt. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, denen war das zum Teil ein richtiger Dorn im Auge. Weil Jesus manchmal ihre Welt so richtig auf den Kopf gestellt hat. Sie hatten ihre theologischen Vorstellungen und sie waren auch wahrscheinlich diejenigen, die das am meisten ernst genommen haben von den Juden damals. Sie haben in den Schriften studiert, sie haben geguckt, wie können wir das am besten umsetzen. Das war sozusagen die theologische Elite damals. Und sie hatten ihre Vorstellungen, so und so muss es sein. Und waren da drin so fest, dass sie die Hilfen Jesu gar nicht angenommen haben. Wo Jesus sie aufmerksam gemacht hat auf das eine oder auf das andere. Und ja, der eine oder andere ist schon mal zu Jesus gekommen und hat sich helfen lassen. Aber so würde man sagen, der Großteil der Schriftgelehrten und Pharisäer waren eigentliche Gegner Jesu. Und sie wollten das nicht annehmen, was Jesus sagt. Und da war eine Situation, da haben sie eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt. Und er sagte, ja, super. Jetzt haben wir endlich eine Möglichkeit, Jesus in die Falle zu stellen. Ich denke, ihr kennt die Geschichte. Die schleppen diese Ehebrecherin und bringen sie zu Jesus in den Tempel. Und sagten sie zu Jesus, nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, kennt ihr das Spiel Mühle? Die Älteren kennen es bestimmt, die Jüngeren vielleicht eher weniger, weil heute spielt man irgendwelche elektronischen Spiele. Vielleicht spielen sie da auch mal Mühle, ich weiß es nicht. Aber bei Mühle gibt es eine Situation, wenn man das ganz geschickt aufbaut, dass man mit jedem Zug immer eine Mühle voll hat. Also drei Steine in der gleichen Richtung. Und dann darf man dem anderen einen Stein wegnehmen. Und das ist eine ganz schlimme Sache. Weil da hat man echt verloren, da hat man keine Chance mehr, noch irgendwas zu retten. Denn mit jedem Zug verliere ich einen Stein an meinen Gegner. Und so dachten sie, jetzt haben wir eine richtig tolle Sache mit Jesus. Egal wie er sich entscheidet, wir haben ihn. Entweder er sagt, ja, stimmt, Mose hat gesagt, man muss sie steinigen, dann muss er sie verurteilen. Wobei man eigentlich von Jesus gewohnt ist, dass er eher sagt, Herr, deine Sünden sind dir vergeben. Oder er sagt, nö, ich vergebe dir. Dann sagen sie, du hast das Gesetz Mose gebrochen. Was könnte es Schlimmeres geben, als wenn Jesus das Gesetz Mose brechen würde? Und Jesus in dieser Situation sagt erstmal gar nichts. Er kniet sich hin oder duckt sich und malt mit dem Finger so im Sand hin und her. Und die Leute werden ganz verrückt. Denkt, er will sich vielleicht rausmogeln oder will keine Stellung dazu nehmen, so sich aus der Affäre ziehen. Und drängen richtig. Jetzt, was willst du dazu sagen? Und was sagt Jesus? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und das hat gesessen. So nach und nach ließen sie alle ihre Steine fallen und sind weggegangen. Weil sie gemerkt haben, sie sind ja auch nicht perfekt. Sie machen ja auch Fehler. Keiner von uns ist perfekt. Keiner kann wirklich sagen, er ist ohne Sünde. Und deswegen dürfen wir auch andere nicht verurteilen, wenn sie sündigen. Und als sie dann nur noch zu zweit gestanden sind, hat Jesus sie gefragt, die Frau, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Und die Frau antwortet, niemand, Herr. Dann sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und wenn wir uns jetzt mal so in die Situation der Frau hineinversetzen, wie hat sie sich wohl gefühlt? Wie war das? Sie hat einen Fehler gemacht und ist dabei ertappt worden. Und die Juden damals wussten schon, was da jetzt passiert oder was passieren könnte. Nämlich, dass sie jetzt gesteinigt wird. Todesurteil. Also die Ehe war damals so hoch angesehen, dass jeder, der Ehebruch begangen hat, eigentlich umgebracht werden musste. Wie gut, dass wir heute im Neuen Testament leben. Sonst würde es wahrscheinlich viele Leute unter uns nicht mehr geben, wenn man das konsequent anwenden würde. Und vielleicht hat sie schon irgendwo innerlich mit sich abgeschlossen oder vielleicht hat sie irgendwo eine Hoffnung, vielleicht komme ich doch noch irgendwie davon. Aber ich denke, sie hat sich wirklich gefühlt wie in der Dunkelheit. Keine Chance mehr. Keine Möglichkeit mehr zu entkommen. Kein Weg mehr hinaus. Und jetzt kommt die Situation und Jesus sagt, ja, wenn sie dich nicht verurteilen, verurteile ich dich auch nicht. Aber geh und sündige hinfort nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, das ist wie so, wenn man im Dunkeln ist und da sieht man am Ende des dunklen Tunnels ein Licht. Und da kann man drauf zugehen. Und ich denke, dass sie sich vielleicht so gefühlt hat. Aber es ist ja auch eine Herausforderung zu sagen oder gesagt zu bekommen, ja, in Zukunft nicht mehr sündigen. Aber wer kann das von sich behaupten, dass er nicht mehr sündigen würde? Und wenn der Lohn der Sünde der Tod ist, ist es eigentlich nur noch etwas, was hinausgeschoben wird. Und insofern ist es eigentlich richtig toll, dass Jesus dann anschließend sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und wie will das jetzt Jesus machen? Und das ist das, weil Jesus ja schon weiß, was alles kommen wird. Das sagt er auch in dem Text danach, wo er mit den Pharisäern und Schriftgelehrten debattiert oder den Leuten, die da drum herum gestanden sind, dass er weiß, woher er kommt und wohin er geht. Und dass er Gott genau kennt. Und er weiß, dass Gott nicht unser Verderben will, sondern er will, dass wir Leben haben, dass wir ein erfülltes Leben haben. Und deswegen will er uns führen, will uns Schritt um Schritt in dieses Leben hineinführen. Und es kommt darauf, ob wir darauf zugehen und ob wir das annehmen. Jesus weiß, dass er relativ kurze Zeit später am Kreuz für jeden von uns Sünden stirbt, stellvertretend. Das, was wir nicht schaffen können, dass wir sündlos leben, dass wir ohne Fehler leben, hat er gesagt, er bezahlt die Schuld für uns. Er stirbt anstelle von uns. Und deswegen können wir leben. Wenn wir das annehmen, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, haben wir eine Möglichkeit der Sündenvergebung. Haben wir eine Möglichkeit, die alte Schuld loszuwerden. Wieder ganz neu anzufangen. So wie diese Ehebrecherin zu sagen, ja, okay, ich kann wieder neu anfangen. Ich habe wieder Hoffnung. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels und gehe darauf zu, bis ich irgendwann in dem Licht drin bin und es mich umstrahlt. Und ich denke, das ist das Tolle. Und das ist ein Stück weit auch die Antwort auf das, warum Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Weil er hat alles bezahlt. Er hat alles getan, damit wir zu Gott kommen können, in das Licht kommen können. Denn Gott ist heilig. Und da kann keine Sünde, kein sündiger Mensch hinkommen. Der würde glatt vergehen. Wenn man so im Alten Testament mal so liest, selbst wenn die großen Propheten eine Begegnung mit Gott hatten, hatten sie Angst und Hilfe, ich muss vergehen. Weil Gott keine Gemeinschaft mit der Sünde hat. Das geht einfach nicht. Das wäre genauso wie Wasser und Feuer zusammen. Das geht auch nicht. Wenn da zu viel Wasser ist, geht jedes Feuer aus. Selbst wenn es noch so groß ist. Und deswegen war dieses Angebot Jesu wirklich wie ein Lichtstrahl, ein Weg, der mir vorgezeigt wird, dass ich leben kann. Nicht nur jetzt auf dieser Welt mit Gott leben kann, ein erfülltes Leben haben kann, sondern auch vor allem gerade dann in der Ewigkeit. Und das ist so klasse. Und darum ist es auch für jeden Einzelnen von uns interessant, dieses Wort. Er ist das Licht der Welt. Er weist uns den Weg, dass wir zum Leben kommen. Vor allem zum ewigen Leben. Ich denke, das ist das Entscheidendste und Wichtigste, was in unserem Leben wichtig ist. Was wir jetzt alles sehen und erleben und haben, vielleicht ein tolles Haus, ein schickes Auto, einen idealen Arbeitsplatz oder was auch immer, was wir Schönes haben. Es wird vergehen. Es hat für die Ewigkeit keinen Bestand. Aber die Beziehung zu Gott, das ist das, was in Ewigkeit Bestand haben wird. Das ist das, was unser Leben wirklich reich und erfüllend macht. Und ich habe es so, wenn ich so drüber nachdenke in meinem Leben, immer wieder gemerkt, es ist zwar immer jedes Mal eine neue Herausforderung, wenn Gott irgendwelche Arbeit für mich hat. Oder irgendwelche Aufgaben. Oder wenn es heißt, ja, du hast dann, wenn du wieder Predigt nimmst. Dann heißt es für mich, ja, ich muss mich vorbereiten, gucken, was ist dran. Und ja, und dann hat man den Text und dann überlegt man, ja, was ist jetzt der Schwerpunkt, was möchte Gott jetzt damit sagen mit diesem Text. Und es ist zum Teil richtig mit Arbeit verbunden. So wie dieses Mal, da habe ich mich richtig schwer getan. Aber wenn ich dann so drin am Arbeiten bin, wenn ich mir Zeit nehmen muss, wenn ich dann sage, okay, das Samstagabend, ich setze mich jetzt nicht mit meiner Frau an den Fernseher, sondern ich gehe nochmal die Predigt durch, gucke mal, ob da noch irgendwelche Verbesserungen möglich sind. Oder und ich merke, dass das mein Leben reich und erfüllt macht. Trotzdem, dass mir vielleicht ein bisschen Freizeit verloren geht. Und das ist das, was, wo ich gemerkt habe, was mein Leben erfüllend macht, reich macht. Und lebenswert macht. Aber die Voraussetzung ist, ich muss mich auf Jesus einlassen. Ich muss mich diesem Licht stellen. Ich muss darauf zugehen. Ich muss mich, meinen Weg muss ich mir von Jesus leuchten lassen. Dass er mir zeigt, was ist dran, was soll ich tun, was soll ich machen, was ist der nächste Schritt. Und da fordert er uns immer wieder manchmal ganz toll heraus. Also hatte die Ehebrecherin jetzt eine Chance, wirklich ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, ja, es geht voran, es gibt einen Weg heraus aus dieser schwierigen Situation. Und ich denke, es ist für jeden Einzelnen von uns, wenn wir in schwierigen Situationen sind, wenn wir ausweglose Situationen haben und wir Gottes Hilfe anrufen, ist er da und er kann uns den Weg führen und leiten. Er kann manchmal sogar Berge versetzen. Wenn ich mir vorstelle, ich würde vor der Eiger Nordwand stehen und sage, ja, da musst du rüber, damit du auf die andere Seite kommst, würde ich sagen, völlig unmöglich. Schaffe ich nicht. Und dann kommt Gott und sagt, oh, setz mal einfach mal weg, du kannst ebenen Fußes rübergehen auf die andere Seite. Ist doch klasse. Und das übertragen in unserem Leben, wenn wir manchmal auf riesigen Herausforderungen stehen, dann nicht aufzugeben, zu sagen, Herr, zeige du mir den Weg, leuchte du mir den Weg, was ich tun soll. Wie kann ich das mit dir schaffen? Und dann wird er da sein, wird er uns das zeigen. Er lässt sich vielleicht manchmal Zeit, ob wir es auch wirklich ernst meinen. Ob ich auch wirklich dabei bin. Aber er ist jederzeit da und hilft manchmal auch in letzter Minute erst. Noch ist mir ein weiterer Gedanke gekommen. Und zwar diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die glaubten ja nicht an Jesus. Im Gegenteil, die haben ihn eher verfolgt, wollten ihm irgendwo immer wieder Fallen stellen, wollten sich nicht auf das einlassen, was Jesus sagte. Und das hat mich so überlegt, ja, wie ist es heute? Da gibt es auch so viele Menschen, die Jesus ablehnen, die sagen, naja, es war halt irgendein guter Mann, der eine tolle Religion vielleicht vorgelebt hat, der ein schönes Leben gemacht hat. Aber hat mir nichts zu sagen. Ich habe meinen eigenen Weg, ich habe meine eigene Philosophie, ich habe meinen eigenen Glauben, der ist viel besser. Und es kommt mir so vor, und da habe ich so ein schönes Bild bekommen, wie ein Pokerspiel. Also ich kenne Poker selber nicht, ich habe es zwar schon immer wieder mal gesehen. Und ja, da geht es ja darum, dass man möglichst viele Karten von einer Farbe zum Beispiel, auch von einem Wert hat. Was weiß ich, 3 Asse oder vielleicht sogar 4 Asse. Und es kommt mir manchmal so vor, dass viele Leute in unserer heutigen Zeit meinen, sie haben so ein richtiges, super Spiel auf der Hand. So 4 Asse, das kann ja kaum jemand toppen. Das ist das Beste, das Idealste. Da kann ich mich voll darauf einlassen, da kann ich alles, wie heißt es, all in. Wenn man seinen ganzen Spieleinsatz reinschiebt und sagt, ja, ich alles auf eine Karte. Und Wenn man dann am Ende des Lebens ist und dann plötzlich Jesus seine Karten aufdeckt, was ist das Höchste bei Poker? Royal Flush, ja. Was auch immer das ist. Und dann deckst du deine vier Asse auf und denkst, ja, super, ich habe gewonnen. Ich habe das Ziel erreicht, ich habe alles. Und dann sagt Jesus, ich habe einen Royal Flush. Ich bin stärker, ich bin besser. Und mir kommt es manchmal so vor, dass viele Menschen heutzutage ihre Philosophie, ihre Einstellung, ja, so ein Stück weit wie ein Pokerspieler auf diese vier Asse setzt. Und sagt, ja, mir kann gar nichts passieren, das ist das Absolute, das ist wissenschaftlich untermauert, es gibt kaum eine Möglichkeit, dass es besser sein kann. Und doch sagt Jesus am Ende des Lebens dann, du hast dein Ziel verfehlt. Du kannst nicht in den Himmel kommen, weil du auf die falschen Karten gesetzt hast. Und das finde ich so tragisch in unserer heutigen Zeit, dass so viele Menschen auf die falschen Karten setzen. Dass so viele Jesus nicht annehmen wollen, sich nicht beugen wollen vor dem, was Jesus sagt und dass Jesus sagt, wir sind ein Versager. Und das merke ich immer wieder in meinem Leben, dass ich wirklich ein Versager bin. Ich bin nicht perfekt, ich mache immer wieder Fehler, setze manchmal auch auf die falschen Karten. Aber es gibt einen wunderbaren Ausblick. Und darum ist Jesus für mich wirklich das Licht der Welt. Das Licht, an dem ich mich orientieren will. Weil er sagt, komm zu mir und ich vergebe dir. Das ist so eine Riesenchance, so eine Riesenmöglichkeit. Und dass ich mich eigentlich manchmal schäme, dass ich nicht öfters wirklich, wenn ich meine Fehler bemerke, nicht gleich zu Gott gehe und sage, vergib mir. Dass ich manchmal bis zum Abend warte oder vielleicht auch manchmal 2-3 Tage später erst das vor Gott bringe. Und dann zu erleben, wie Gott einem keine Vorwürfe macht, sondern er ist uns treu, auch wenn wir ihm nicht so treu sind. Haben wir ja auch in Liedern gesungen. Wir können jederzeit zu ihm kommen. Und er stellt keine Bedingungen, nur einzig das, dass ich einsehen muss, ich bin ein unperfekter Mensch. Ich brauche Hilfe, ich brauche Erlösung. Und das ist auch das, was der Heilige Geist in uns wirkt. Dass wir Gott überhaupt erkennen und begreifen können, ist sein Werk. Dass er in uns quasi mehr und mehr das Licht anschaltet und wir mehr und mehr Gott erkennen können. Mehr und mehr verstehen können, dass es Gott wirklich gut mit uns meint. Und dass es sich lohnt, ihm vollkommen zu vertrauen. Und ich möchte abschließen mit 2 Fragen. Die eine: Meinst du, ohne Jesus zurechtzukommen? Oder meinst du, oder fängst du vielleicht an zu überlegen, doch dein Leben in Jesu Hände zu geben? Mit ihm zu leben, ihn mehr und mehr kennenzulernen und ganz auf ihn zu setzen. Das wünsche ich mir, dass wir das immer mehr erfassen und erlernen. Nicht nur diejenigen, die weit weg sind von Gott, sondern auch diejenigen, die bei Gott sind. Denn die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren ja nicht irgendwelche fernen Leute, sondern die waren ja das Zentrum des jüdischen Glaubens, möchte ich fast sagen. Aber sie waren verhärtet und sie haben sich nicht für Jesus, für das Licht geöffnet, was Jesus geben wollte. Und die andere Frage: Wenn du im Dunkeln sitzt, meinst du, es gibt keine Lösung mehr? Sondern die Lösung ist Jesus. Er kann dir Licht geben. Er kann dir helfen, den Weg zu finden, heraus aus dem Dunkeln, vielleicht aus Depression, aus Krankheit, aus Schwermütigkeit oder einfach nur im alltäglichen Leben, wo ich vielleicht manchmal immer wieder auf Schwierigkeiten stoße. Oder einfach auch das, dass wenn es mir im Leben gut geht, dass ich trotzdem lerne, weiter an Jesus festzuhalten und ganz eng an ihm zu bleiben und Schritt um Schritt mit ihm voranzugehen. Und wenn ich jetzt das mal das Ganze zusammenfassen will, möchte ich sagen, wenn du vielleicht von dem Ganzen jetzt nicht viel mitnimmst, oder dann möchte ich wenigstens, dass dieser Satz dir im Gedächtnis bleibt. Jesus will, dass dein Leben gelingt. Und er will dich führen. Vertraue ihm. Amen.